Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Jarma, das ist die zweite Premiere der neuen Saison im Großen Haus am Theater Heilbronn. Eigentlich ein moderner Klassiker aus der Feder des Spaniers Federico García Lorca. Er schildert in den 1930er Jahren das Schicksal einer kinderlosen Bäuerin im katholischen Spanien. Unfreiwillige Kinderlosigkeit. Dieses Thema beschäftigt auch Simon Stone, der das Drama überschrieb und seine Fassung 2016 in London herausbrachte. Der australisch-schweizerische Regisseur und Autor, 40 Jahre jung, hat damit nicht den ersten Klassiker erfolgreich in die Jetztzeit verlegt. Er hält es für falsch, die zeitgenössische Gültigkeit eines Werks dadurch zu verunklaren, dass man sie in einer Vergangenheit belässt, die uns fremd und nur bedingt erfahrbar ist. Im Jahr 2021 wurde das Stück in Deutschland an der Schaubühne in Berlin in der Regie von Simon Stone uraufgeführt. Ort der Handlung ist Berlin. Und so bleibt es auch in der zweiten deutschen Aufführung am Theater Heilbronn. Regisseur ist hier Elias Perrig. Mit ihm spreche ich in dieser Folge der Hörbühne. Auch die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller Juliane Schwabe und Nils Brück sind dabei und schildern ihre Sicht auf das Stück. Und Sie dürfen auch schon mal in ein paar Szenen reinhören. Seien Sie herzlich willkommen, ich bin Katja Schlonski und begleite Sie durch diesen Podcast. Elias, die Thematik dieses Stücks, die ungewollte Kinderlosigkeit, ist das Thema von Lorcas Stück aus dem Spanien der 1930er Jahre. Was hat nun diese Stücküberschreibung von Simon Stone überhaupt noch mit García Lorcas Originalgeschichte zu tun?
Erstaunlich viel, obwohl er eigentlich alles drumherum ins Gegenteil gedreht hat. Also die Gesellschaft, in der das stattfindet, ist eine ganz andere, ist eine moderne, ein modernes Paar in Berlin, beide intellektuell, beide berufstätig. Also was ganz anderes als dieses archaische Bauernpaar bei Lorca. Und was auch nicht unwesentlich ist, dieses Paar bei Stone geht eigentlich davon aus, dass die Kinder doof finden und eigentlich passen die gar nicht in die Lebensentwürfe und so. Und es ist am Anfang nur so eine kleine, fast so eine Gedankenspielerei. Jetzt haben wir eine größere Wohnung, jetzt könnte man ja theoretisch auch ein Kind haben. Und die nehmen das eigentlich gar nicht so ernst. Und das Faszinierende an dem Stück ist eigentlich, dass auf eine erst ganz leichte Weise rutscht das immer mehr in das, worum es bei Lorca dann eben auch geht. Nämlich plötzlich bricht da was Archaisches ein, was sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Wo dieser Kinderwunsch immer wichtiger wird und die Verzweiflung immer größer, weil es nicht klappt. Aber sozusagen die Motivation ist eine andere als bei Lorca. Bei Lorca ist das ja sehr stark auch durch dieses katholische Bild der Frau geprägt, die da sozusagen nicht lebenswert ist, wenn sie nicht Mutter ist. Und das ist hier ja gar nicht der Fall in dieser Gesellschaft. Und es ist fast mehr wie so ein modernes Ego-Projekt. Ich will jetzt schwanger werden und wenn das nicht klappt, dann ist mein Projekt gescheitert. Also es ist sozusagen ein narzisstischerer Vorgang.
Du hast beim Theaterfrühstück gesagt, dass du ein bisschen überlegen musstest, ob du die Regie für dieses Stück übernimmst. Woran lag das?
Naja, weil ich eben, als ich das erste Mal, und da liest man ja mal so oberflächlich durch, ob einem überhaupt der Text interessiert und so, und da habe ich so gedacht, da hatte ich aber vielleicht auch zu sehr Lorca im Kopf und dachte so, naja, das ist jetzt das Drama einer Frau, deren Körper ihr sagt, willst jetzt schwanger werden. Und da hatte ich so das Gefühl, das kann ich als Mann beim besten Willen gar nicht so richtig nachvollziehen. Das müsste vielleicht eine Frau angehen, dieses Stück. Mal abgesehen davon, dass Lorca ein Mann war und Simon Stone ein Mann ist. Also man sieht auch, es ist gar nicht so eine weibliche Perspektive auf dieses Thema, sondern eher eine männliche. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr merkte ich, eigentlich geht es überhaupt nicht um diese Frage. Also weil die Hauptfigur ist eine Feministin, die hat überhaupt nichts am Hut mit irgendwie, mein Körper sagt mir, ich muss ein Kind haben. Und da wird es interessant. Also da bringt Simon Stone auch, da erzählt er auch viel über eine heutige Gesellschaft. Und das ist dann wiederum was mich sehr daran interessiert hat. Also
Du lebst selber in der Großstadt Berlin. Kommt dir eigentlich dieser Typus, den Simon Stone da beschreibt, beziehungsweise diese Typen, es sind ja insgesamt 6 Typen, kommen die dir bekannt vor?
Total, total. Also eigentlich jede einzelne Figur finde ich komplett real. Und ich würde mal fast vermuten, dass das vielen oder allen so geht, die mit diesem Stück konfrontiert sind. Das ist auch das Geschickte daran. Da gibt es eigentlich keine Figuren, die irgendwie außergewöhnliche Charaktere hätten oder so, sondern das ist eigentlich so, ja, man kennt die alle. Und das finde ich natürlich auch für ein Theaterpublikum interessant, weil es ist ja nun fast immer so, dass ein Theaterpublikum eher eine höhere Bildungsschicht ist und auch jetzt nicht die ganz prekär Lebenden. Und genau in dieser Schicht siedelt er das Stück an. Und ich glaube, man erkennt da sehr viel wieder.
In der frisch gekauften Berliner 200 Quadratmeter Altbauwohnung treffen sie und John aufeinander. Sie Mitte 30, leitende Redakteurin und Bloggerin, und er, erfolgreicher Unternehmer, Ende 40. Die beiden erscheinen als glückliches Paar. Die Gespräche sind direkt. Es geht viel um Sex. Juliane Schwabe und Nils Brück spielen diese beiden.
Worüber möchtest du reden?
Weiß nicht.
Wieso ist es dir so unangenehm, über solche Sachen zu sprechen?
Ist es mir nicht. Ich bin total ehrlich, wie abgesprochen.
Danke. Hast du recht.
Tut mir leid, dass du meine YouPorn-Seiten sehen musstest.
Kein Problem. Aber vielleicht solltest du es ein bisschen einschränken.
Könnte ich machen. Könnte ich. Ich könnte einen kalten Entzug machen.
Echt?
Ja, für mein Baby alles.
Wir haben gerade eine Wohnung gekauft.
Ja, haben wir.
Hey.
Hey.
Hey, du?
Na?
Da ist noch was.
Was denn?
Es ist mir peinlich.
Es ist dir peinlich?
Nein, was anderes.
Was denn?
Wir haben ja jetzt 4 Zimmer.
Ja.
Genügend Platz.
Ja.
Platz für ein Kinderzimmer? Platz für 2?
Was?
Du hast mich gehört.
Was?
Zwing mich nicht dazu, es zu wiederholen.
Muss ich aber, weil meine Ohren es nicht glauben.
Liebling?
Ja.
Ich habe nachgedacht.
Offensichtlich.
Und bin zu dem Entschluss gekommen.
Ja.
Also, ich bin 33.
Was? Scheiße. Wo ist denn meine junge Assistentin?
Verpiss dich.
Nehmen wir mal diesen John und sie, die keinen Namen hat, sondern einfach seine Frau, seine Freundin ist. Ist das so ein cooles Paar, wie die tun? Die reden ja sehr rough miteinander. Also diese Sprache ist irgendwie sehr direkt, sehr rau teilweise auch. Sind die so cool, wie sie tun?
Wer ist das schon? Also ja, mir ist schon wichtig, dass es erstmal als ein gutes Paar rüberkommt. Also sogar fast außergewöhnlich, wenn man so will. Also die sprechen da ja gerade in der ersten Szene schon ziemlich heikle Themen an. Also wo man jetzt sagen würde, wenn ein Paar nicht funktioniert, dann gäbe es da sofort eine große Krise. Da gibt es aber gar keine Krise draus erstmal, sondern das ist eher so fast ein erotisches Spiel. Insofern würde ich schon sagen, das ist erstmal eigentlich ein tolles Paar. Und auch in dem weiteren Verlauf des Stückes, und das ist eigentlich sehr außergewöhnlich, weil rein dramaturgisch würde man ja erwarten, okay, wir haben es hier mit einem Paar zu tun, dann gibt es garantiert dann die große Krise und die betrügen sich oder was man halt so von klassischen Dramaturgien erwartet. Und das passiert alles nicht, sondern das ist eigentlich ein Paar, was erstaunlich lange zusammenhält. Und das hat viel mit der Figur des John zu tun, der diese Frau einfach sehr, sehr liebt und auch diesen Kinderwunsch, obwohl ihm das ein bisschen fremd ist, eigentlich mitgeht und findet, ja gut, wenn sie das unbedingt will, dann probieren wir es halt nochmal und probieren es nochmal und so. Und es braucht eigentlich erstaunlich lange, bis dieses Paar zerbricht daran.
Hauptdarstellerin Juliane Schwabe, das ist auf den Proben zu spüren, hat eine große Nähe zu ihrer modernen Figur, der Jarma, gefunden. Wie würdest du denn die Frau beschreiben, für die er sich in seiner Überschreibung des Lorca-Originals interessiert?
Simon Stone, ich glaube auch wie Lorca, interessiert sich für die Figur und für das Thema Kinderlosigkeit, weil es einfach ein zeitloses Thema ist. Also spannend ist aus meiner Sicht gesprochen, dass es immer noch ein Tabuthema ist. Man geht davon aus, oder Mensch, die Gesellschaft geht davon aus, dass es glaube ich, kein Problem ist, dass eine Frau ein Kind bekommt, weil es die Rolle der Frau ist. Aber zu sehen, wenn es nicht klappt, wenn es hakt, wenn das Gebilde Frau nicht so funktioniert, wie die Gesellschaft es erwartet, dann hakt es. Und dann finde ich spannend zu sehen, sowohl bei Lorca als auch bei Stone, wie die Konstellation der Menschen in dem Stück damit umgehen.
Du hast im Stück keinen Namen, du heißt nur Sie. Das erzählt ja auch schon viel. Also ist diese Frau austauschbar, deiner Meinung nach?
Ich glaube, sie steht für viele Frauen, die das Gleiche durchleben und dafür kämpfen, Mutter zu werden. Das schon. Ich habe mich das auch gefragt, warum sie keinen Namen hat. Bei Lorca heißt sie ja Yerma, also es ist ja übersetzt die Brachliegende. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass Simon Stone sie nicht Yerma nennt. Aber ja, in dem Sinne ist sie Projektionsfläche, ja.
Sie tritt auf als taffe Frau, sie ist emanzipiert, sie ist erfolgreich, ein bisschen edgy, um im Jargon zu bleiben, will sie wohl auch sein, ist sie vielleicht auch. Welche Brüche in ihrer Persönlichkeit bringt sie eigentlich von vornherein mit?
So die Persönlichkeitsmerkmale bei ihr, die ich spannend finde, sind, sie ist eine Macherin. Also sie ist edgy, sie ist erfolgreich, sie ist leitende Redakteurin bei einer sehr, sehr großen Zeitung, wie sie selber sagt, sie ist erfolgreich. Sie wird auch immer erfolgreicher als Bloggerin, also ein Blog, den sie parallel zu ihrem Beruf entwickelt und in dem sie ihre ganzen Gedanken hinsichtlich des Themas Kinder, Kinderwunsch, Kinderlosigkeit der Welt offenbart und immer schonungsloser wird. Und sie ist erfolgreich. Sie geht über Leichen, also sie weiß ganz genau, was sie will. Und das Problem ist, glaube ich, bei ihr, dass sie sich dieses Projektkind vornimmt, was ich finde, was am Anfang in dem Sinne austauschbar ist, als dass es ein Projekt ist, was sie sich als nächstes vornimmt und das aber nicht klappt. Und das mag sie nicht, das kann sie auch nicht akzeptieren. Und dadurch, dass sie so eine Macherin ist und das vermeintlich Einfachste nicht funktioniert, das heißt, ihr eigener Körper ihr den Dienst verweigert, das bricht in ihr etwas, in ihrem Charakter.
Nils, wie ist dein Blick auf das Stück? Ist das für dich so eine Art Versuchsanordnung? Also können wir vielleicht deshalb auch an vielen Stellen lachen?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Stück eine Entwicklung hat, dass es nicht gleich im Tieftragischen anfängt. Und viele Sachen, die kommen ja vor im Leben, die sind ja nicht irgendwie ausgedacht oder so. Manchmal ist ja auf der Bühne, wenn man das Leben abbildet, ist es so unglaublich. Aber das Leben ist, glaube ich, viel vielfältiger und überraschender, als man sich das so im Klischee vorstellt. Und ja, es sind halt sechs Figuren, deren Konstellationen und Situationen sich immer wieder ändern und sich auch zuspitzen. Und dann wird es so merkwürdig und auch absurd und komisch auch. Ja, ich glaube, man kann nicht 2 Stunden nur leiden. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. So.
Stone zeichnet in seiner Überschreibung ja auch Lebensentwürfe. Welcher ist für dich als John vorgesehen? Ich glaube, sie dominiert diese Beziehung ja eindeutig.
Ja, das glaube ich auch. Wobei die am Anfang aus meiner Sicht relativ auf Augenhöhe sind und die Dominanz von ihr kommt halt mit dem Kinderwunsch. Dadurch, dass es natürlich auch ihr Körper ist, kann er dann irgendwann da nicht mehr mithalten oder auch teilweise es auch gar nicht verstehen. Aber ich glaube, so am Anfang hält sich das die Waage, aber es wird immer intensiver und sie wird immer extremer und dann, also ist sie die Bestimmende dann.
Wie empfindest du die Zeichnung der Figuren? Ist das komplex? Ist es auch psychologisch hinterlegt oder sind sie für dich doch eher grob gezeichnet und damit vielleicht auch dem Unterhaltungstheater angepasst?
Nee, ich empfinde sie schon eher psychologisch. Also eher fein, eher hintergründig und überraschend auch. Also es macht Spaß, in diese Psyche von den Leuten einzusteigen. Und dann haben wir natürlich auch das Geschenk, den absolut richtigen Regisseur dafür zu haben, der da auch interessiert ist und der weniger, sagen wir mal, Show braucht und sich eher um Psychologien und Genauigkeiten in Texten, in den Haltungen und so zu Hause sieht. Und das ist eine ganz andere Welt als in anderen Stücken, ja.
Die Leute, die dann noch auf der Bühne stehen, die möchte ich Ihnen jetzt in kurzen Szenen erst einmal vorstellen. Da wäre zum Beispiel Helen, gespielt von Sabine Unger, die Mutter von ihr. Eine Feministin der ersten Stunde, die ihren beiden Töchtern gegenüber kein Blatt vor den Mund nimmt.
Wieso wolltest denn du ein weiteres Kind nach Mary, wenn es so schrecklich war?
Oh nein, ich wollte keins. Ich wollte mich umbringen, als ich rausgefunden habe, dass ich mit dir schwanger war. Mein Leben ohne Kinder war so abenteuerlich. Du kennst ja meine Geschichten aus den 60ern und das war wirklich unglaublich. Wir haben 3 Jahre lang in Kaschmir auf einem
Hausboot, ich weiß.
Das war die glücklichste Zeit meines Lebens.
Du wolltest dich umbringen.
Ja.
Danke, Mama.
Versteh mich nicht falsch. Es ist bisher sehr unterhaltsam gewesen, eure Leben zu beobachten. Besonders eure 20er, die waren irrsinnig witzig. Aber ich hätte auch ohne auskommen können. Euer Vater war nicht mehr so furchtlos. Hatte immer Angst, dass eine von euch krank würde oder überfahren wird. Das war enttäuschend. Ich hatte seine Furchtlosigkeit immer geliebt.
Wieso hast denn du nicht einfach verhütet?
Das habe ich. Ich war aber immer sehr vergesslich. Vielleicht ist das der Schlüssel für dich und dein... Ich darf es doch ein Problem nennen,
Mama.
Oder? Vielleicht muss der Druck einfach weg. Vielleicht wirst du, sobald du aufhörst, dir darüber Gedanken zu machen.
Ja, schwanger wird sie nicht. Ihre ältere Schwester Mary hat in dieser Hinsicht dagegen kein Problem. Doch die Mutterschaft macht sie unglücklich. Ihr Partner ist Alkoholiker. So spricht Mary, gespielt von Sarah Finkel, über ihren Sohn.
Dieses kleine Arschloch.
Hey.
Gibt immer an bei dir. Schläft und lacht und kuschelt friedlich. Die nächtelangen Tobsuchtsanfälle und Kackexplosionen spart er sich für mich auf. Dieser kleine Mistkerl führt einen Zermürbungskrieg.
Hey, er kann dich doch hören.
Nee, er schläft. Ausnahmsweise.
Aber er kann auch trotzdem deine negative Energie fühlen.
Ich meine das doch nicht so. Nicht wirklich.
Doch, tust du.
Ist es schlimm, dass ich mir vorstelle, ihn zu erwürgen?
Mensch! Ach,
nur um 4 Uhr morgens. Und ich habe ihm wirklich mein Alles gegeben und trotzdem... Ich glaube, er hasst mich.
Mary.
Doch, ich glaube, der kann mich nicht leiden.
Ich glaube, du brauchst mal eine Auszeit.
Wichtig für die Entwicklung der Geschichte ist auch Viktor, ein Jugendfreund, von dem sie mal schwanger war und abgetrieben hat. Nach Jahren taucht er an ihrer Arbeitsstelle als Kollege auf und wird zur Projektionsfläche.
Das ist...
Ich weiß.
Das ist ja...
Eine Überraschung.
Wer zum Teufel hat dich denn eingestellt?
Fiona. Ich dachte, du wusstest Bescheid.
Ich hatte keine Ahnung.
Oh. Also hast du nicht hinter den Kulissen die Fäden gezogen?
Nein. War wohl dein eigener Verdienst.
Es gibt für alles ein erstes Mal. Wie geht's dir?
Gut. Super. Du weißt schon. Mensch. Du siehst noch genauso aus wie früher.
Echt?
Voll.
Was geht ab? Bist du verheiratet?
Oh Gott, nein.
Okay.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin immer noch mit...
Ach so.
Ja, ja.
Oh, das ist...
Was?
Na gut, oder?
Ja, du weißt schon, lange Beziehungen und so.
Tue ich das?
Tust es nicht?
Ah, eigentlich nicht.
Keine bedeutenden Beziehungen?
Ja, kommt drauf an, was du unter bedeuten verstehst. Ja, nein, ich hatte, sicher. Aber ich glaube, ich bin nicht leicht zu ertragen.
Ertragen?
Zu handhaben.
Was ist denn so nervig an dir? Entschuldige.
Nein, nein, wie geht's, John?
Gut. Er hat viel zu tun, reist oft.
Oh, und wie läuft das?
Super.
Echt?
Ja, ich mag den Freiraum.
Hm. Kannst auf Netflix gucken, was du willst.
Genau, ja.
Und dann ist da noch die junge Des, die was mit Medien macht und zur Generation der Digital Natives gehört. Als Kollegin von ihr, also von Jerma, treibt sie deren Blog mit voran und verlangt auch zum Thema Kinderlosigkeit gnadenlose Direktheit.
Soll ich mal ehrlich sein?
Natürlich, immer, muss nicht fragen.
Es ist dieses Schwangerschaftsding, dein Versuch, schwanger zu werden.
Mein Versuch, schwanger zu werden?
Ja, es teilt deine Leserschaft. Also eigentlich killt es deine Leserschaft. Es ist so eine Art Krebs für deine Leserschaft. Deine Marke, ich weiß, dass das jetzt ein bisschen kommerziell klingt,
aber
deine Marke, die Leute, die dein Produkt kaufen, die deinen Blog lesen, ja, früher warst du halt, für die bist du jetzt... Naja, du warst halt früher viel politischer.
Ich bin immer noch politisch.
Ja, aber es ist so schnuckelig. Es ist alles so zum Kotzen schnuckelig.
Schnuckelig verkauft sich gut.
Ja, dann schreib für Brigitte, Alter.
Man hat ja eigentlich das Gefühl, dass Simon Stone so eine Zeitgeist-Themenliste auch abarbeitet. Also diese Themen wie die sexualisierte Gesellschaft, Kinder kriegen als Projekt, gestörtes Verhältnis innerhalb der Familie, gestörtes Verhältnis zur Mutter, die Rolle des Mannes innerhalb der Beziehung, die von ihr ja letztendlich dominiert wird, oder auch dieses Regretting Motherhood, also Frauen, die bereuen, dass sie Kinder bekommen haben. Das sind alles Themen, die wir kennen. Trifft er da wirklich die Wunden der Gesellschaft?
Ich finde schon. Also ich finde vor allem, was er eigentlich sehr präzise beschreibt und sehr unaufdringlich, wie ich finde, ist der Narzissmus. der Gesellschaft. Dieses Ich-Bezogene. Es ist auch interessant, wie die mögliche Schwangerschaft beschrieben wird. Es gibt eigentlich keine Fantasie dazu, was man dann mit diesem Kind anfangen würde. Sondern das Projekt besteht eigentlich nur noch darin, ich bin sozusagen gottgleich und ich kann einen Menschen schaffen. Und damit ist es dann auch erledigt. Das konstruiert er ganz geschickt dadurch, dass die Hauptfigur auch noch eine Bloggerin ist und die sozusagen ihr Innerstes nach außen kotzt in diesem Blog und der dadurch sehr erfolgreich wird. Und auch das ist wie mit ein Motor in diesem Stück, weil dadurch, dass sie so von ihrem Schwangerwerden-Wollen da schreibt, merkt man auch, selbst das ist ein Faktor, der es ihr eigentlich verunmöglicht, das Projekt zu stoppen, weil dann wäre der Blog auch zu Ende.
Diese Dialoge, die sind unglaublich schnell, sie sind sehr knapp, die Sprache ist eben rau, wie ich sie empfinde. Was hat das mit euch bei der Arbeit gemacht und was glaubst du, was wird das womöglich auch mit dem Publikum machen?
Es ist eine eigenartige Sprache, ne? Weil sie ist hochrealistisch, finde ich. Also da ist natürlich auch ein bisschen in so einer angelsächsischen Tradition von so schnellen, direkten, normalen Dialogen.
Simon Stone ist Australier?
Ich glaube, er ist halb Australier, halb Schweizer oder irgendwie so. Und gleichzeitig, und das fand ich beim Proben sehr verblüffend auch, immer wieder rauszufinden, erfordert dieses Stück so gut wie keinen Realismus. Also es lebt wirklich von der Sprache, von der Auseinandersetzung, von dem, was da drunter tickt. Und das macht es, oder das ist meine Hoffnung, so geht es mir beim Zugucken, dass man die Bilder dazu sieht. Und das ist interessant, weil natürlich jeder ein bisschen andere Bilder hat von so einer Situation oder auch selbst von den Figuren. Ja, es könnten alles du und ich sein.
Du und ich, ja, das wäre meine nächste Frage an Juliane. Ich glaube, dieses Thema Kinder bekommen, keine Kinder bekommen, diese Frage ist, glaube ich, jeder Frau geläufig. Will ich nicht? Und wenn die Entscheidung dann dafür gefallen ist und es tatsächlich nicht klappt, dann kann das ja wirklich zum Drama werden. Siehst du da Frauen nach wie vor auch von außen, von der Gesellschaft unter Druck gesetzt?
Ich glaube, wir als Frauen oder beziehungsweise, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich kann mir aber vorstellen, dass wir alle schon in irgendeiner Form gesellschaftliche Sprüche abbekommen haben. Also sei es jetzt, du findest auch noch den Richtigen oder du musst jetzt auch mal dich ein bisschen beeilen, bist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, das haben wir leider immer noch, kriegen wir zu hören, sodass ich finde, dass das leider immer noch ein zeitloses Thema ist, ja. Und der Frau nicht in dem Sinne in Ruhe überlassen wird, will ich nicht, kann ich nicht, wie gehe ich damit um, sondern dass die Gesellschaft nach wie vor einen immensen Erwartungsdruck an uns ausübt.
Wie empfindest du dieses Paar? Haben die eine zärtliche Beziehung zueinander? Ist das eine innige Beziehung?
Sie ist innig, finde ich. Sie ist vor allem sehr intellektuell. Sie sind wahnsinnig schnell und liebevoll miteinander und sie fordern sich heraus. Also was ich spannend finde, sowieso die Entwicklung des Paares, dass sie am Anfang innig wirken, aber auch ein bisschen foppend, dass sie sich verstehen und schon eine gute Einheit bilden und das aber nach und nach natürlich unter diesem ganzen Druck zerbröselt.
Simon Stone eskaliert ja diese Geschichte, bis man es eigentlich nicht mehr aushält zum Schluss. Kannst du erklären, warum sie den Notausgang nicht mehr findet? Er schlägt ihr ja die Adoption vor. Also es gäbe ja verschiedene Wege, da aus dieser Verzweiflung rauszukommen. Aber sie kann sich nicht darauf einlassen.
Es geht ihr, glaube ich, nicht darum, per se ein Kind haben zu wollen, weil sie sich als Mutter betrachtet oder weil sie Muttergefühle hat, sondern weil dieses Projekt unbedingt zu funktionieren hat, weil bisher kein Projekt nicht geklappt hat. Und das spricht halt auch Bände, dass sie eher darauf bedacht ist, dass dieses Projekt klappt, als dass sie ein Kind hat. Und sie sagt ja auch selber zu John, zu ihrem Mann, es wäre mir lieber, dass mir beide Arme abfaulen, als dass ich jemals das Kind einer anderen Person in den Arm nehme, weil es ja dann ein externes Projekt ist. Etwas, was ich nicht abgeschlossen habe. Und deswegen kommt es für sie überhaupt nicht in Frage, zu adoptieren.
Für ihn, für John, wäre das schon eine Option gewesen. Nun ist Simon Stone mit seiner Yerma ja ziemlich dicht an gesellschaftlichen Diskursen. Könnte man da auch sagen, dieser Typ, dein John, der ihr ja eigentlich ziemlich lange alles recht machen will, seiner Frau, seiner Freundin, ist in gewisser Weise auch ein Opfer dieser Beziehung zu einer emanzipierten Frau?
Ja, würde ich so auch sehen.
doch, obwohl er ja nicht unschuldig an dem Ganzen ist. Er versucht es halt lange, sie zu unterstützen und lange diesen Kinderwunsch mitzugehen. Aber es ist ganz interessant, dass der Kinderwunsch nicht von ihm ausgeht, sondern er tut es ihr zuliebe. Er sagt am Schluss, also es hat mir wehgetan, weil es dir wehgetan hat. Er versucht ihr alles recht zu machen.
Ich frage nochmal anders, wo siehst du seinen Anteil an dieser Tragödie?
Du meinst seine Schuld?
Seine Schuld, ja, wenn man von Schuld sprechen kann. Also ich weiß nicht, ob man da von Schuld sprechen kann.
Wüsste ich jetzt gar nicht so genau, wo seine Schuld ist. Das ist aber natürlich ganz klar, man versucht immer die Figuren zu verteidigen und deshalb immer so, also so in der Phase, wo wir jetzt stecken, vor der Premiere 2 Wochen oder 1,5 Wochen, komme ich so aus der Verteidigungslinie von John. So.
Was ich sehe, ist, dass er sich entzieht, dass er überfordert ist.
Ja, er ist überfordert, er entzieht sich. Dann passiert ihm auch dieser One-Night-Stand, der keiner ist. Er sagt, es ist nichts passiert, aber er ist erstmal mitgegangen. Es kommt aber alles aus so einer Panik und Überforderung raus. Aber seine Schuld ist auf jeden Fall, dass er zu viel unterwegs ist und zu wenig für sie da ist. Das auf jeden Fall.
Also er erfüllt zum Teil eben auch typische Männerklischees, ne?
Genau, aber nicht so Klischee-Geschäftsmann, ich bin nur unterwegs, habe 3 Geliebte in 5 verschiedenen Kontinenten oder so. Das nicht, er sagt, er ist ein Pinguin, er ist schon auch treu, das versucht er auch schon zu machen, aber er arbeitet einfach viel zu viel. Gut, er hat eine eigene Firma, er muss viel unterwegs sein, sonst bekommt er kein Geld. Und dann in dem Moment, wo dieser Kinderwunsch eben auch viel Geld zieht und viel Geld kostet durch die IVF-Behandlung, ist er gezwungen zu arbeiten, aber vorher dieses viele Arbeiten und das viel unterwegs sein. Ich glaube, dass er das auch irgendwie genießt, dass er gebraucht wird und viel unterwegs ist und wichtig ist. Da liegt, glaube ich, ein bisschen Schuld, ja.
Was passiert, wenn jemand für den schnellen Erfolg, für viele Klicks im Netz Intimitäten preisgibt? In Simon Stones Yarma erlebt die Geschichte hier einen Kipppunkt. Juliane? Was lebt sie denn aus, deiner Meinung nach, wenn sie ihr Innerstes in diesem Blog preisgibt?
Sie lebt alle dunklen Gedanken aus und sie lebt eine Freiheit aus, alles ausdrücken zu dürfen, was so die gesellschaftlichen Erwartungen sprengt. Das ist wie so eine Zwischenwelt, wo alles erlaubt ist und was ihr aber auch, finde ich, Frieden und Freiheit gibt, besser damit umzugehen. Natürlich hat es den Preis, dass sie alle Personen, die nahe sind um sie herum, damit massiv vor den Kopf stößt und auch übergriffig ist, weil sie einfach die intimsten Details preisgibt. Aber das nimmt sie in Kauf, weil es für sie wichtiger ist, dass sie sich darin auslebt.
Was würdest du sagen, ist diese Art von Theater was für die Netflix-Generation? So werden diese Überschreibungen von Simon Stone ja oft bezeichnet. Ist das wirklich was für ein vorwiegend junges Publikum als Zielgruppe gedacht ist?
Ich finde, es ist gedacht für eine breite Masse an Publikum, also vor allem, ja, jung schon, weil die Sprache sehr knackig ist, das Stück ist sehr schnell, die Sprache, die Dialoge sind unglaublich gut greifend und prägnant, aber wie es dann immer so ist an guten Theaterabenden, finde ich, das ist für alle was dabei ist und das Thema ist halt so universell, dass ich finde, dass jeder damit in irgendeiner Form einen Andockpunkt haben wird.
Die Lage, sie verschärft sich. Die Obsession, ihr Kinderwunsch, nimmt zerstörerische Formen an.
Wir sind zu jedem kleinen bürgerlichen Klischee geworden, das wir früher vermeiden wollten. Und was wäre jetzt, wenn wir es wirklich schaffen würden, schwanger zu werden? Sind wir dann das Paar, das seine Zwillinge im Prenzlauer Berg im Kinderwagen ins Café schiebt, um einen Latte Macchiato zu trinken?
Ein Kind haben zu wollen, bedeutet nicht, dass man sich anpasst.
Die Welt gibt uns zu verstehen, dass wir keins haben können.
Fick dich.
Okay. Wir können morgen früh weiter darüber sprechen.
Willst du meine Kreditkarte? Hier. Und die andere Kreditkarte? Hier. Und meine EC-Karte auch? Hier. Nimm alles.
Danke.
Und mach nicht so ein selbstgefälliges Gesicht.
Ich versuche dir...
Was, mir zu helfen? Du bringst mich um.
Wann warst du zuletzt beim Therapeuten?
Am Dienstag!
Ich bin für dich da.
Du bist nicht da. Ich suche dich und kann dich nicht mehr finden. Du bist nicht mehr da.
Mir fällt keine andere Art ein, in der ich für dich da sein kann. Tut mir leid. Ich tue mein Bestes.
Okay. Scheiß drauf. Scheiß auf mein dummes, beschissenes Klischee. Scheiß drauf. Lass uns alt und unglücklich werden. So machen wir es.
Sag sowas nicht.
Lass uns nachtragend werden. Und wie Geister um unsere Probleme herumschleichen. Und nie miteinander reden. Und auf unserer Dachterrasse sitzen und langsam sterben. Und lass uns nichts hinterlassen. Außer kleine, unbedeutende Spuren, die jemand, sobald wir weg sind, sofort entfernen wird. Lass uns irrelevant sein.
Was ist daran falsch?
Das war's. Das ist ein Versprechen. Ich höre damit auf.
Okay.
Ich verspreche es.
Okay, gut. Danke.
Okay. Super.
Es wird besser werden. Bald. Du wirst schon sehen.
Ob es wirklich besser wird, das werden Sie im Heilbronner Theater dann schlussendlich erfahren. Eine letzte Frage habe ich noch an Nils Brück. Wie erlebt er durch die Brille von John den Niedergang dieser Beziehung?
Also ich glaube, dass das so ein fortschreitender Prozess ist. Also wenn man seine Sex-Dates festlegen muss, um ein Kind zu zeugen, ist es was anderes, als wenn man spontan aus der Stimmung raus Liebe macht. Und ich glaube, dass das durch die vielen In-vitro-Fertilisationsbehandlungen, schweres Wort, durch die Vielzahl und Anzahl das immer schwieriger wird.
Von der großen Berliner Altbauwohnung, in der Sie und John in diesem Stück zu Hause sind, habe ich Ihnen erzählt. Was aber nicht bedeutet, dass wir diese auch auf der Bühne sehen. Deshalb meine Frage an Elias Perrich. Wo siedelt ihr die Geschichte optisch an? Dorit Liefenbrück hat das Bühnenbild übernommen.
Es ist erstmal ein sehr abstraktes Bühnenbild. Also es ist ja so ein bisschen eine Entscheidung bei diesem Stück, lässt man sich darauf ein? Es sind ja teilweise sehr kurze Szenen, die eigentlich an verschiedenen Orten spielen. Ich weiß, obwohl ich es nicht gesehen habe, dass bei der Uraufführung haben die da mit wahnsinnigem technischen Aufwand wirklich alle Bilder hergestellt. Wir sind da den gegenteiligen Weg gegangen und haben gesagt, das ist sozusagen eigentlich ein ziemlich neutraler Raum. Den kann man assoziieren mit einer schicken leeren Wohnung, in die man gerade einzieht, oder auch mit einem Redaktionsbüro und so mit allen möglichen Dingen. Es ist ein Lichtraum, also es ist ein Raum, der sehr klar die Figuren zutage treten lässt. Der hat noch so eine Eigenheit, weil so eine durchsichtige Folie noch so an den Wänden und an der Decke hängt und was erstmal auch ein bisschen aussieht, wie hier waren gerade noch die Handwerker oder die kommen noch und die machen das noch fertig. Ja, das will ich jetzt gar nicht zu konkret verraten, weil das so ein bisschen der Clou ist an diesem Bild, dass manchmal kippen kann in etwas total Archaisches, was wie so durchschimmert und am Ende dann auch wirklich sich transformiert, wo der Raum gar nicht mehr ein Raum ist, sondern sozusagen diese archaischen Motive, die es ja bei Lorca auch gibt, mit denen spielen wir da ein bisschen.
Für die Musik ist wieder Biber Gulatz im Boot. Ihr habt bei Prima Facie schon zusammengearbeitet. Die Musik wird das Ganze atmosphärisch verdichten?
Ja, da sind wir noch sehr dran, das in einen Rhythmus zu bringen. Aber die hat da natürlich erstens eine ganz klassische Funktion, weil dieses Stück besteht aus angeschnittenen Szenen. Das heißt, es gibt immer irgendwie Szenenende und dann irgendwie ein paar Sekunden nix und dann geht die nächste Szene los. Und da hat die Musik eine ganz wichtige Funktion, einem emotional im Fluss zu lassen. Also das lädt manchmal die nächste Szene auf oder manchmal geht es darum, eine Beschleunigung reinzubringen und so. Also hat da eine erstmal sehr rhythmische Funktion. Und parallel zum Bühnenbild haben wir da auch so Motive drin, dass manchmal wie so die Archaik anklopft. Also sozusagen das, was die Figuren im Stück eigentlich negieren.
Sind das eigene Kompositionen oder werden wir da auch Melodien hören, die wir vielleicht schon kennen?
Nee, das ist komplett neu. Also wirklich sehr funktionale Musik.
Yarma von Simon Stone, frei nach Federico Garcia Lorca, in der Regie von Elias Perrich am Theater Heilbronn. Jetzt hoffen wir doch, Ihre Neugierde geweckt zu haben. Danke fürs Zuhören.
Die nächste Folge der Hörbühne, die dreht sich dann rund um das Jubiläum des Kinder- und Jugendtheaters in der Box und um ein spannendes Kinderautorenprojekt mit Christina Kettering. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.